Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Schauspieler, die rausgehen aus dem Theater, um eine Woche lang öffentlich die Programme der Parteien vor der Bundestagswahl zu lesen. Dieses Experiment hat man am Theater Regensburg unternommen. Warum und wie das ankam, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um ein internationales Theaterlabor in Berlin, das ukrainische und russische Positionen zusammenbringen will. Wie das klappt, gerade jetzt. Auch das heute in Rang 1. Morgen wird gewählt in Deutschland. Und wer sich jetzt noch nicht sicher ist, wo er oder sie das Kreuzchen setzen soll, wird dieser Tage bestimmt mal den Wahlomat befragt oder sogar selbst in den Wahlprogrammen der Parteien nachgelesen haben. Das allerdings ist eine Menge Lesearbeit, wie bestimmt auch die SchauspielerInnen am Theater Regensburg festgestellt haben. Sie performen nämlich seit vergangener Woche jeden Tag auf dem Regensburger Bismarckplatz zentrale Passagen aus den Wahlprogrammen. Bei jedem Wetter und für alle, die vorbeikommen. Frag-O-Mat heißt die Aktion und über die will ich jetzt sprechen mit zwei SchauspielerInnen, die dabei sind. Thomas Mehlhorn und Lili-Marie Vogler. Hallo.
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 Wie kamen Sie denn auf die Idee, Theater und Schauspieler als Verstärker für den Wahlkampf? Das wird es ja eher nicht gewesen sein, oder?
Es ging tatsächlich los, dass wir zu dritt im Café saßen und uns aufgefallen ist, wie lange diese Wahlprogramme sind und auch wie kompliziert die geschrieben sind und dass wir uns gefragt haben, ob die Menschen tatsächlich überhaupt wissen, was sie da wählen und sich die Mühe machen, das alles durchzuarbeiten. Und da haben wir uns es zur Aufgabe gemacht, das für diese Menschen und auch für uns selbst zusammenzufassen und kurz und knackig vorzustellen, auch mit dem künstlerischen Aspekt. Und so ist der Fragomat entstanden.
Und es war auch ein bisschen so das Gefühl, man ist ohnmächtig im Moment der Situation gegenüber, dass das Land so auseinanderdriftet in die Extreme. Und um dieser Ohnmacht ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir gedacht, müssen wir was machen. Und da ist diese Idee entstanden, diese Parteiprogramme eben zusammenzuschrumpfen, in einfachen Formulierungen die 7 Hauptparteien den Menschen vorzustellen. Also wir machen keine Wahlwerbung, sondern Information.
Zusammenschrumpfen, genau. Wahlprogramme sind echt lang, 60, 70 Seiten, das ist durchaus üblich. Wie haben Sie denn identifiziert, worüber Sie dort auf dem Bismarckplatz sprechen wollen, welche Themen wichtig werden?
Also da ging es auch schon mal los mit der künstlerischen Freiheit. Wir haben eine Signalgruppe gegründet im Theater und es haben sich sehr viele Leute aus allen Abteilungen, Technik, Kasse, Sekretariat, Schauspielerei zusammengetan, die alle was tun wollten. Und dann hat jeder so eine Aufgabe bekommen und hat von CDU oder BSW das Programm durchgearbeitet und die für ihn wichtigen Punkte oder sie wichtigen Punkte rausfiltriert.
Die Parteien machen tatsächlich aber auch selber ziemlich deutlich, wo sie ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Also da haben wir uns auch dran orientiert, auch in welcher Reihenfolge zum Beispiel die verschiedenen Themen im Wahlprogramm vorkommen. Das ist auch unterschiedlich. Und welchen Themen zum Beispiel besonders viel Aufmerksamkeit und auch Text und Info und Planung gewidmet wird und welchen nur sehr vage. Auch danach haben wir uns gerichtet.
Was ist denn zum Beispiel besonders vage? Ich stelle mir vor, dass die Kultur, weil es ja hier um Bundespolitik geht, wahrscheinlich bei den meisten Parteien nicht unter den Top 5 rangiert.
Ja, wir mussten uns gerade angrinsen. Wir haben 12 Themenkomplexe und die Kultur ist gar nicht dabei, ausgerechnet. Aber da haben wir bei vielen Parteien nicht wirklich was Konkretes gefunden.
Ja. Jetzt ist ja das Vermitteln von Wahlprogrammen und Inhalten das eine. Wie weit geht denn das Performative dabei? Ist das noch Kunst oder doch eher schon der Bereich politische Bildung?
Also ich würde es schon als Kunstaktion bezeichnen. Jeder Performer, jede Performerin ist frei in seinem Slot, den er da macht. Die einen lesen es einfach nur vor, die anderen denken sich dazu was aus und machen irgendwie Mitmachtheater oder irgendeine Art von künstlerischer Umsetzung. Das ist jedem selbst überlassen, insofern künstlerische Freiheit.
Und es ist auch ganz spannend zu sehen, wie die Leute unterschiedlich reagieren. Also ich habe das tatsächlich dann auch so dem bisschen angepasst, wie die Menschen da drauf waren. Manche hatten total Lust mitzumachen und auch was zu gucken und dass es so performativer wird. Und manche hatten einen großen Wunsch, in direkten Dialog zu gehen und auch untereinander zu sprechen.
Um vielleicht ein Beispiel zu geben, wir haben so einen kleinen Anmoderationstext verfasst. Und als ich dran war, ich habe ihn halt so ein bisschen performt. Wenn Sie wollen, kann ich es ihm kurz vormachen. Herzlich willkommen beim Fragomat. Wussten Sie, dass wir in einer Barney-Welt leben? Ja, die Welt ist brüchig, brittle. Wir sind ängstlich, anxious. Die Zusammenhänge sind nicht linear, non-linear und leider oft unverständlich, incomprehensible. Ich wiederhole, incomprehensible. Kein Problem, dafür gibt es den Fragomat. Der Fragomat informiert Sie über 7 verschiedene Parteien, die bei der diesjährigen Bundestagswahl antreten. Wir haben die Positionen dieser Parteien zu 12 verschiedenen Themen zusammengefasst. Treffen Sie jetzt Ihre Auswahl. Und dann suchen die Leute sich was aus und dann haben sie zum Beispiel gesagt, wir nehmen das Thema Bildung. Und dann haben wir so kleine Soundboxen und mit denen haben wir dann auch so Geräusche eingespielt, um das ein bisschen aufzupeppen.
Genau. Da merkt man ja schon, da ist natürlich was Künstlerisches drin, schon in der ganzen Art des Vortrags. Jetzt ist es ja so, dass man es als Schauspieler oder Schauspielerin gewohnt ist, auch mal Texte zu sprechen, deren Inhalten man jetzt persönlich zum Beispiel nicht unbedingt zustimmen würde. Hier ist das ja so ein bisschen auf der Kippe, weil es ja doch reale Inhalte sind, echte Programme, die man da eben schon auch irgendwie mit vermittelt. Wie gut muss man da dieses Spiel aus Sachlichkeit und persönlicher Note austarieren?
Allen voran dürfen wir als Theater, als Institution keine politische Werbung machen. Das war auch tatsächlich gar nicht unser Ziel, weil wir auch gemerkt haben, da liegt eine totale Kraft in der Nüchternheit des Vortrages. Also die Dinge, die Informationen künstlerisch zwar zur Verfügung zu stellen, aber wertfrei zur Verfügung zu stellen. Und ich habe beim Machen gemerkt auch, dass wenn man so ein AfD-Wahlprogramm dann einfach mal nur vorliest und da gar keine eigene Wertung mit reinbringt, wie das auch resoniert in so einer Gruppe von Leuten. Also ich finde, mir wurde da eigentlich die Kraft des, sage ich mal, einfach nur Hinstellens der Informationen auch nochmal deutlicher bewusst, als wenn ich da jetzt noch persönlich eine Wertung mit reinbringe. Aber es ging schon beim Machen und beim Proben auch so, dass man natürlich bei einigen Punkten echt schlucken musste.
Die Sache hat ja die Besonderheit, dass sie eben im öffentlichen Raum stattfindet, auf einem Platz, der eben natürlich nicht nur von Theaterpublikum besucht wird. Sie haben jetzt eben schon gesagt, die Menschen bringen sich auf ganz unterschiedliche Weise in diese Performance ein. Welche Reaktionen bekommen Sie denn da? Wie ist denn da die Bandbreite?
Also als ich dran war, gab es natürlich, sagen wir mal so, 90% der Zuhörerinnen waren sehr respektvoll und tolerant. Und es gab aber auch ein Pärchen, was kam, wo die Frau, als ich dann sagte, wählen Sie jetzt Ihr Thema, sofort sagte, Energietransport, Klima. Und ich merkte schon an ihrem Tonfall, okay, da ist einiges an Frust dahinter. Und die kam dann zu mir auf den Stuhl, wir sitzen so uns gegenüber. Und in den Augen sah ich so die Aggression und ich dachte, ganz cool bleiben und hab ihr dann, dass ich die Programme vorgelesen und ihr Mann, also stand im Publikum und pöbelt immer so ein bisschen dazwischen, so stimmt nicht, vor allem bei der AfD, ist nicht wahr und so. Ich habe es ignoriert und je länger die Information dauerte, desto weicher wurde die Frau mir gegenüber. Eigentlich hatte dann Klima, hatte ich so eine Palme hingestellt und sie musste sie immer so mit so einem Sprüher so wässern. Habe ich sie immer darauf hingewiesen und das hat sie dann auch gemacht, brav. Und am Ende hat sie sich wahnsinnig bedankt für diese Aktion. Also ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass ich jetzt hier große Überzeugungsarbeit geleistet habe, aber es war ein schöner Vorgang einfach von jemandem, der so wutentbrannt kommt und dann zuhört.
Meine bemerkenswerteste Begegnung war ganz klar, das war ein Junge, der war maximal 15 Jahre alt und der kam plötzlich, er hat mich mittendrin unterbrochen und meinte, ich bin halb Iraner, halb Deutsche, was sagt die AfD, muss ich weg? Und das war echt heftig, weil ich bin dann so ein bisschen mit dem in Dialog gegangen, habe nochmal das AfD-Programm zum Thema Migration vorgetragen, andere Leute haben sich auch eingemischt, der war gar nicht aggressiv oder so, er war tatsächlich sehr pur in seinen Fragen, aber das hat mich tatsächlich auch einfach total berührt und angefasst.
Merkt man da auch, dass die Räume für echte Debatten, echte Diskussionen, auch so ein mutiges Nachfragen, dass die anderswo vielleicht weniger werden und dass dieses Sicherheitsnetz, das die Kunst ja doch irgendwie bietet, dass Menschen sich da mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie wissen, das ist hier so ein Halbraum aus echt und Spiel?
Ja, das ist gut möglich.
Also das Austauschbedarf da war wirklich extrem spürbar. Also das hätte ich jetzt auch so in seiner Vehemenz nicht erwartet. Vor allem, was ja auch unser Ziel war, was mich so gefreut hat, zwischen den unterschiedlichen Generationen. Also nach meiner Fragomat-Session stand da noch ein wirklich älterer Herr mit einem ganz jungen Mädchen und die haben so angeregt diskutiert. Und das war echt irre schön zu sehen, weil genau diese Begegnung wollen wir schaffen, dass nicht alle in ihren Peergroups irgendwie rummischen und in ihrer Bubble, sondern dass man genau diese Begegnung schafft. Und eben das, was die Menschen auch reinrufen oder was für Diskussionen da entstanden sind, ich glaube, die hätten noch 3 Stunden weiter diskutieren können.
Sie haben jetzt etliche Seiten Wahlprogramme gelesen. Morgen ist die Bundestagswahl. Sie sind wahrscheinlich besser informiert als die allermeisten BürgerInnen. Was nehmen Sie eigentlich für sich über die Parteienlandschaft in Deutschland mit aus dieser Aktion?
Ich muss sagen, dass ich sehr überrascht war, tatsächlich, wie wenig schwarz-weiß diese Programme sind. Ich habe für mich in meinem Kopf viele Parteien auch in eine gewisse Ecke für mich gestellt. und muss sagen, dass es so einfach dann doch nicht ist. Also dass diese Programme und auch Ziele deutlich komplexer sind, als sie vielleicht manchmal scheinen, in alle Richtungen. Und da wurde ich wie so in meiner eigenen Arroganz, kann man vielleicht sagen, herausgefordert.
Also mir ging es auch so, dass ich durch das Lesen der, ich habe jetzt nicht alle gelesen, sondern war zuständig für SPD und AfD, ist jetzt vielleicht auch ein extremes Beispiel, dass die Parteiprogramme sehr unterschiedlich sind, aber jetzt auch in den Zusammenfassungen, mein Vorurteil war, dass die Volksparteien, also CDU, CSU, Grüne, SPD, irgendwie alle so ein bisschen gleich sind. Und das stimmt nicht. Also wenn man sich dann damit befasst in den Details, gibt es da schon Unterschiede, die nicht unwesentlich sind, sei es, was sie mit der Rente wollen oder was sie in der Arbeitswelt wollen oder in der Wirtschaft. Und insofern hat das jetzt nicht unbedingt mein Wahlverhalten beeinflusst, mein persönliches, aber ich fand es sehr interessant.
Und ein bisschen Demokratiestolz, habe ich das Gefühl, schwingt ja bei der ganzen Sache irgendwie auch mit. Frag Omat, SchauspielerInnen des Theaters Regensburg performen Wahlprogramme. Noch einmal gibt es das heute ab 17.30 Uhr auf dem Regensburger Bismarckplatz und morgen dann ab ins Wahllokal. Thomas Mehlhorn und Lilli-Marie Vogler, ich bedanke mich und wünsche noch einen sehr guten Schlussspurt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Sie hören Rang 1, das Theatermagazin im Deutschlandfunk Kultur. Für die Ukraine, Sie wissen es, verheißen die Signale der Weltpolitik nur Düsteres. Ein US-amerikanischer Präsident, der die Welt in ihr Gegenteil verkehrt, den ukrainischen Präsidenten einen Diktator ohne Wahlen nennt, stattdessen aber mit dem Diktator Russlands Pläne schmiedet. Und ein uneiniges Europa, das nicht stark genug ist, dem ausreichend entgegenzusetzen. Was soll ausgerechnet das Theater da ausrichten können? Nichts natürlich. Und doch muss man es als kleines Wunder begreifen, dass in dieser politischen Weltlage russische und ukrainische TheatermacherInnen in Berlin zusammenkommen und gemeinsam 7 neue Stücke aus Osteuropa aufführen, die nach Beginn des Krieges entstanden sind. Barbara Behrendt berichtet von einem ungewöhnlichen Großprojekt.
Wer sagt denn, dass die Ukraine in 2 Jahren überhaupt noch auf der Weltkarte existieren wird?
Gib dir gleich was auf die Mütze, du!
2 deutsche Schauspieler proben das neue Stück des ukrainischen Autors Wjescheslav Wolkonski. Weder noch, heißt es, und benutzt Zeitzeugenberichte, um dann mit einem grotesken Personal von der Zerstörung Mariupols durch Russland 2022 zu erzählen. Es ist eines von 7 Stücken, das aus 159 Einreichungen zur internationalen Werkstatt Sammelpunkt vom Urban Theater ausgewählt worden ist, an deren Ende 7 Premieren stehen. Finanziert wird das Projekt vom Auswärtigen Amt. Wjescheslav Wolkonski ist mit gleich 2 Stücken vertreten. Dogs and People wirkt wie eine satirische Mischung aus Animal Farm und Mutter Courage. Eine Tierheimleiterin soll ihre traumatisierten Hunde aus den Kriegsgebieten an die hungrige ukrainische Armee verfüttern. Die Hunde, gespielt von SchauspielerInnen, verhalten sich wie Menschen, die Menschen wie Tiere. Soll die Tierheimmutti wie Brechts Courage aus dem Krieg Profit schlagen? Während das russische Dogs and People Team in Berlin probt, sitzt der Autor im südostukrainischen Dnipro. Er ist im wehrpflichtigen Alter und darf nicht ausreisen. Was hält er davon, dass eins seiner Stücke jetzt von einer russischen Regisseurin inszeniert wird? Es sei zwar, sagt er, nicht seine Entscheidung gewesen, wer den Text in der Werkstatt inszeniere, aber es sei wichtig, dass Russen damit konfrontiert würden. Und natürlich gäbe es nicht die schlechten Russen und die guten Ukrainer. Russen riskierten einiges dafür, im Exil zu arbeiten.
Da.
Erstaunlich offen für einen Ukrainer, bei dem man im Hintergrund die Sirenen heulen hört. Bei Rada Ost, dem wichtigen und inzwischen leider abgeschafften Festival für osteuropäisches Theater am Deutschen Theater in Berlin, ist 2023 eine solche Zusammenarbeit noch nicht möglich gewesen, sagt Birgit Lengers, die damalige Leiterin. Sie hat gemeinsam mit dem Theaterregisseur Luc Perceval bei der Auswahl der Texte für die jetzige Werkstatt beraten. Warum funktioniert es, dass hier 7 RegisseurInnen und 35 SchauspielerInnen aus 17 hauptsächlich osteuropäischen Ländern neue Texte über Weltkrisen auf die Bühne bringen und das nach nur 6 Probentagen? Es mag an der künstlerischen Leiterin Natalia Lapina liegen, die das Projekt quasi mit ihrer Biografie beglaubigt. Das internationale Urban Theater hat die Russin 2016 in St. Petersburg gegründet. Vor 2,5 Jahren floh sie mit ihrem ukrainischen Ehemann und der kleinen Tochter nach Berlin. Der Konflikt, sagt sie, laufe mitten durch ihr Leben. Was sie mit Sammelpunkt erreichen möchte?
In my opinion, we should work together, Russians and Ukrainians.
Russen und Ukrainer, sagt sie, müssen zusammenarbeiten. Ja, das ist kompliziert, aber das heißt nicht, dass man es nicht versuchen kann. Hier haben wir einen Mix aus vielen europäischen Ländern und das ist der Punkt. In der europäischen Realität braucht es die Zusammenarbeit.
You have to work together.
Außerdem könne sie im magischen Exil Berlin zahlreiche talentierte KünstlerInnen zusammenbringen, die kaum mehr Arbeitsmöglichkeiten haben. Zwei der Produktionen sollen, nachdem sie am Wochenende präsentiert worden sind, ins Repertoire des Urban Theater wandern. Aber das gemeinsame Proben und Diskutieren sei wichtiger als das Ergebnis. Auch für viele SchauspielerInnen ist es essentiell, dass man sich hier nicht in eine homogene Bubble kuschelt. Jesper Freimutz vom Weder-Noch-Ensemble sagt:
Ich finde es extrem wichtig, dass auch Russen hier vertreten sind und mitarbeiten. Ich denke, genau das ist der richtige Ansatz, um jegliches Problem zu lösen, ob es jetzt dieser Konflikt ist oder ein anderer Konflikt, wenn wir nicht in der Lage sind, dass beide Seiten auf irgendeiner Weise in irgendeiner Plattform miteinander kommunizieren können, denke ich, dass es schwierig ist, eine Lösung zu finden.
Also, es muss, weiß Birgit Längers, dabei gar nicht so sehr um Einverständnis gehen.
Also ich glaube, dass die große Kraft von Theater gar nicht ist, also dass es nur so um Verständigung geht oder dass man sagt, ja, we are all on the same page. Das ist man ja überhaupt nicht. Und die Lebensrealitäten, die Erfahrungen und die Verletzungen, die sind so unterschiedlich. Aber was ich denke, was eben Theater tatsächlich leisten kann, ist, dass es diese Widersprüchlichkeit aushalten kann.
Bei einer Podiumsdiskussion berichtet ein ukrainischer Künstler auch von Anfeindungen aus der Community, weil er beim Projekt mitmacht. Doch Theater, da ist man sich bei der Diskussion einig, müsse den Schmerz aller Seiten sichtbar machen dürfen. Dass zumindest das beim Urban Theater gerade zu gelingen scheint, wirkt angesichts der Weltlage tatsächlich utopisch oder etwa nicht. Natalia Lapina widerspricht.
This is the truth and the world which I believe in.
Das ist, sagt sie, die Welt, an die ich glaube. Es ist die Realität, die ich mit diesen Menschen gerade neu erfinde. Theater kann das.
That's what theater doing.
Ja, und das kann man sehen bei den 7 Premieren aus dem internationalen Projekt Sammelpunkt vom Urban Theater. Heute und morgen am Theater Strahl in Berlin.
Die geniale Stelle.
Am kommenden Mittwoch jährt sich zum ersten Mal der Todestag von René Polesch. Unzählige grandiose Theaterabende hat uns der viel zu früh verstorbene Autor und Regisseur geschenkt. An einen davon erinnert sich hier die Regisseurin Miriam Schmuck.
Jetzt meine geniale Stelle.
Für das ein perfekter Tag.
Ist der erste Teil von der Ruhr-Trilogie von René Polesch im Ringlockschuppen Mülheim.
Das wird ein perfekter Tag.
Und zwar war das der perfekte Tag mit Fabian Hinrichs, der an sich schon genial ist durch den Titel Der perfekte Tag.
Die 100 wichtigsten Erfindungen.
Fabian Hinrichs reitet mit einem Pferd auf eine riesige Brachfläche hinter dem Ringlockschuppen und memoriert danach 30 Minuten die 100 wichtigsten Erfindungen der Menschheit.
Nummer 101!
Und die 101. Erfindung ist dann
der
perfekte Tag. Und diese Abarbeitung, die sowohl schauspielerisch, aber auch performativ an diesen 100 wichtigen Erfindungen stattfindet, sind mir bis heute in Erinnerung, vor allem auch der Rhythmus, den er dann singt. Ab jetzt wird das ein perfekter Tag, das wird jetzt ein perfekter Tag. Das ist ein Moment, der immer noch in meinen Erinnerungen schwebt.
Miriam Schmuck über Der perfekte Tag von René Polesch. 2010 war das bei der Ruhr-Triennale. Und mit der Berlinale geht's jetzt bei uns weiter in Vollbild, unserem Filmmagazin. Viel Spaß!